Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen beiden für die freundliche Begrüßung. Und ich werde versuchen, den Anforderungen, die an mich gestellt sind, etwas zu sagen über die psychologischen Aspekte des Umgangs mit Komplexität gerecht zu werden. Wenn man den Begriff Komplexität verwendet, dann ist einem etwas unwohl. Weil der Begriff Komplexität ist so ein Schlagwort, mit dem man alles erklären und vor allem alles entschuldigen kann. Ist einfach zu komplex. Unsere Welt ist zu komplex, wir können die nicht kapieren, wir haben Steinzeitgehirne und aus diesem Grunde können wir mit diesen Sachen nicht umgehen. Nun, ich werde versuchen, Ihnen zu zeigen, dass die meisten Fehler, die beim Umgang mit sehr komplexen Systemen gemacht werden, gar nicht so sehr daran liegen, dass wir mit solchen Problemen kognitiv überfordert sind, sondern es liegt ganz an ganz anderen Gründen. Zum Teil an emotionalen, motivationalen, zum Teil an Gruppenprozessen, gar nicht so sehr an der mangelnden Komplexität unseres Gehirns. Unser Gehirn ist eigentlich ganz prima. Das ist vielleicht langsam im Hinblick auf den Computer. Also wenn Sie mal, sagen wir mal 351 mit 27 multiplizieren und vergleichen das mit der Geschwindigkeit eines Computers, sehen Sie sehr alt aus. Der ist ganz erheblich schneller, um mehrere Zehnerfaktoren schneller als Sie. Aber wir haben einen großen Vorteil gegenüber bislang den Computern. Wir sind nämlich zumindest im Hinblick auf unser Denken nicht festgelegt. Wir sind schön flexibel. Wir können uns immer wieder besinnen. Wir haben ein Bewusstsein und Bewusstsein kann übersetzt mit Selbstreflexion. Wir sind in der Lage, uns über unser eigenes Denken Gedanken zu machen. Und auf diese Art und Weise unser Denken zu verändern, uns ständig neu zu programmieren, um im Computerjargon zu reden. Das kann kein Computer. Die heute existierende sogenannte künstliche Intelligenz ist keine, das wissen die Informatiker, die das betreiben, am genauesten. Die sagen, KI ist keine Abkürzung für künstliche Intelligenz, sondern für künstlicher Idiot. Wir kommen darauf zurück. Das besagt nicht, dass Computer nicht sehr wertvolle Hilfsmittel sind. Vielleicht werden sie auch mal intelligent, das ist eine andere Frage. Aber heute sind sie es nicht. Sie arbeiten nach gefertigten Programmen. Der Deep Blue, der besser Schach spielen konnte als Kasparov, zumindest in einem Spiel, hat sich nämlich die Verfahren, nach denen er operierte, nicht selbst ausgedacht. Sondern Menschen haben sich das ausgedacht. Deshalb sind die Menschen intelligent und nicht die Blue. Das ist noch ein großer Unterschied. Die bisherigen Computer sind allesamt gewissermaßen Ready-Mades, fertig gefertigte Systeme, die eines nicht haben, die Flexibilität im Umgang mit bestimmten Problemen. Ich komme im Hinblick auf die Finanzkrise auf diesen Punkt noch zurück. Ich habe zwar keine Ahnung von Finanzen. Aber das, was ich so gehört habe über Finanzkrise und die Gründe dafür, die scheinen mir zum Teil auch ein bisschen mit Computer zusammenzuhängen. Zumindest ist das so meine Idee. Ob die richtig ist, weiß ich nicht. Also Schwierigkeiten beim Umgang mit Komplexität. Ja, was heißt überhaupt Komplexität? Im Grunde kann man das sehr einfach sagen. Diesen Satz, wenn es regnet, ist die Straße nass, den habe ich aus einem Logikbuch als Beispiel für eine unbezweifelbare, wahre Implikation. Wenn man genauer hinguckt, stimmt das gar nicht. Dies, wenn es regnet, ist die Straße nass, stimmt überhaupt gar nicht. Wenn es regnet, muss die Straße zunächst mal da sein, wo der Regen ist. Nicht? Damit sie nass wird. Nicht? Das ist zunächst gar nicht gesagt. Also wenn es regnet, ist keineswegs jede Straße nass. Es darf nicht zu heiß sein. Die Straße darf keine Querrillen haben. Die Straße darf kein Sandweg sein. Die Straße darf keine starke Neigung haben. Und es darf kein starker, warmer Wind wehen, der unter Umständen auch mit Feuchtigkeit nur wenig gesättigt ist. Nur wenn alles das nicht der Fall ist, dann ist die Straße nass, sonst aber nicht. Man kann natürlich über diese Frage sprechen, was heißt nun nass genau? Nicht? Welcher Feuchtigkeitsfilm und wie lange muss der da sein, damit ich eine Straße als nass bezeichne? Aber lassen wir uns damit damit wollen wir uns jetzt nicht beschäftigen. Zunächst mal ist es so, dass die Nassheit der Straße mit einer ganzen Menge von Bedingungen zusammenhängt. Ich bin nicht sicher, ob ich hier vollständig bin. Das ist das Problem der Komplexität. Die Effekte unserer Handlungen, die Effekte von Ereignissen, die sind immer abhängig von einer ganzen Reihe von mit und miteinander verbundenen, also nicht-linearen Kombinationen von Bedingungen. Eine Bedingung fällt aus, schon funktioniert gar nichts mehr. Nicht? Und das ist das Problem mit Komplexität. Wir haben eine große Menge von Bedingungen, die da sein müssen, damit etwas funktionieren kann. Und es müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein, damit etwas klappt. Wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind, dann klappt die ganze Angelegenheit nicht. Die Anzahl von Bedingungen können wir gewöhnlich nicht übersehen. Bei der Nässe der Straße können wir das noch übersehen. Bei komplizierteren Systemen ist es schwer, beziehungsweise so gut wie unmöglich, alle Bedingungen zu überschauen und damit zurechtzukommen. Trotzdem kann man auch mit solchen Systemen operieren. Also die Bedingungen, die Vielfalt der Bedingungen, die setzen die Logik nicht außer Kraft, sondern das ist alles noch logisch. Aber die machen die Sache erheblich komplizierter. Ich muss an sehr viel denken, wenn ich überlege, ob ich eine bestimmte Maßnahme ergreife oder ob ich das bleiben lasse oder ob ich eine andere Maßnahme ergreife. Das ist die eine Schwierigkeit. Und der Punkt ist der, ich kann nicht an alles denken, weil alle Bedingungen kann ich nicht erfassen. Das ist überhaupt nicht möglich. Daraus folgt auch Bestimmtes für das Handeln. Aber ich kann immerhin versuchen, eine ganze Menge von Bedingungen zu erfassen. Das geht. Das ist die erste Schwierigkeit mit Komplexität. Die zweite Schwierigkeit mit Komplexität ist die Tatsache, dass im Gegensatz zu den logischen und kleinen Laborwelten, in denen wir uns gewöhnlich als Wissenschaftler bewegen, auch die Folgen vielfach sind. Wir haben nicht nur eine Folge. Wenn man beispielsweise dies hier in der Zeitung liest, wenn man die Steuern senkt, steigt der Konsum. Wenn man die CO2-Emissionen der Autos senkt, verringert sich der Gesamtbetrag der CO2-Emissionen in die Atmosphäre. Wenn man mehr Solaranlagen baut, sinkt der Gesamtbetrag der CO2-Emissionen. Wenn man abrüstet, sinkt die Gefahr militärischer Auseinandersetzungen. Wenn man die Studentenzahlen erhöht, steigen langfristig die Steuereinnahmen, da sich die Anzahl der Arbeitnehmer in besser bezahlten Positionen erhöht. Das sind so aus der Zeitung willkürlich herausgegriffene Wenn-Dann-Sätze, die sich dadurch auszeichnen, wenn man etwas Bestimmtes macht, dann hat das eine ganz bestimmte Folge. In Wirklichkeit ist das überhaupt nicht so. Sondern die Folgen sind Folgen, Spätfolgen, Nebenwirkungen, Nebenwirkungen von Nebenwirkungen, Spätwirkungen von Nebenwirkungen und so weiter. Das Ganze irradiiert in einem Netzwerk. Und was dabei letztendlich rauskommt, ist ziemlich schwer zu übersehen. Man kann da viel bedenken, man sollte das auch. Aber das Ganze zu überschauen, das ist ziemlich schwierig. Das sind letzten Endes die beiden Hauptschwierigkeiten beim Umgang mit Komplexität. Erstens kann ich die Bedingungen für mein Handeln erfassen. Zweitens überschaue ich die Spätfolgen, Nebenwirkungen, Spätfolgen, Nebenwirkungen und so weiter und so weiter, die gesamte Irradiation des Handelns in einem Netzwerk. Das ist ganz einfach. Also zu sagen, was Komplexität ist, das ist Komplexität, diese Tatsache. Ja, man kann das ungefähr so darstellen, wie es hier kurz angegeben ist. Wir haben immer für eine bestimmte Handlung verschiedene Bedingungen. Hier habe ich immer nur zwei aufgezeichnet. In Wirklichkeit ist das natürlich viel mehr wert. Und was bei der Handlung rauskommt, sind dann Folgen, Nebenwirkungen und so weiter. Es irradiiert die ganze Angelegenheit. Wir Menschen haben das gar nicht gern. Und wir machen uns das gerne anders zurecht. Wir möchten sehr gerne, dass das so aussieht. Wenn A, dann B, wenn B, dann C, wenn D, dann E. Und so bauen wir uns auch gewöhnlich unsere Welten zusammen. Und das ist bereits ein Fehler beim Umgang mit Komplexität. Wir haben eine Simplex-Tendenz. Wir haben die Tendenz, uns unsere Welt einfach zu machen und mit einfachen Hypothesen loszugehen auf die Welt. Und vielleicht kennen von Ihnen manchen diesen Ausspruch von dem amerikanischen Pädagogen Mencken: For every problem, there is a solution, which is simple, neat and wrong. Der dachte dabei an komplexe Systeme. Wenn man eine andere Metapher haben möchte für komplexe Systeme, dann ist es ganz gut, die Sprungfedermatratze zu betrachten. Komplexe Systeme sind Sprungfedermatratzen. Hier haben wir eine Sprungfedermatratze, die ist nun ohne jegliche Umkleidung, ohne Textil, so sieht die dann aus. So ungefähr 200 Spiralfedern. Mit so einer Spiralfeder, als ich ein kleiner Junge war, lagen diese Dinger auf den Trümmerhaufen meiner damaligen Heimatstadt Düsseldorf in großen Mengen rum, als Überbleibsel des Bombenkrieges. Und es waren wunderbare Spielzeuge, nicht? Da konnte man so eine Art von Trampolin springen drauf machen, und das waren tolle Dinger. Ich habe also eine gewisse Erfahrung im Umgang mit Sprungfedermatratzen, und zwar mit solchen gewissermaßen skelettierten Sprungfedermatratzen. Der Punkt mit einer Sprungfedermatratze ist, mit ihr kann man niemals eine Sache machen. Ich kann nicht irgendwo draufdrücken und sage, jetzt passiert nur eins. Die Sprungfeder, auf die ich draufdrücke, die geht runter. Sondern die Sprungfeder hat Nachbarn. Die ist vernetzt oder interagiert mit anderen. Und davon ist ihr Verhalten abhängig. Die bringt andere Federn auch zum Schwingen, und die ganze Angelegenheit gerät ins Vibrieren. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, was ich mache, ist in seinem Effekt abhängig von dem Zustand des Systems. Manchmal, wenn ich auf eine Feder drücke, dann bewegt die sich in großer Geschwindigkeit weiter abwärts, und das kann ich noch erhöhen, indem ich drauf drücke. Manchmal aber, wenn die Feder gerade sich aufwärts bewegt, passiert gar nichts. Es sei denn, ich drücke sehr stark, dann kann ich vielleicht abbremsen, nicht? Also die gleiche Handlung kann unter verschiedenen Bedingungen ganz verschiedene Effekte haben. Ich meine, der Umgang mit Sprungfedermatratzen ist nicht so sonderlich relevant. Wir liegen drauf und schlafen drauf, und das reicht uns. Aber so eine Sprungfedermatratze ist ganz gut, um sich vorzustellen, wie komplexe Systeme, ökologische Systeme, politische Systeme, Finanzsysteme, wie die so funktionieren. Das ist ziemlich schwer, mit ihnen umzugehen. Und wenn man sich sagt, Sprungfeder A3, C15, die sollen unten sein und da auch bleiben, dann ist das nicht so ohne weiteres und sehr leicht zu erreichbar. Vor allem, da die Sache in der Realität ja noch viel schwieriger ist. In der Realität haben wir keine passiven Federn, die ein bisschen wackeln, dann kommen sie zur Ruhe, sondern in Wirklichkeit sind diese Federn aktiv. Das heißt, die streben selber bestimmte Zustände an. Irgendeine Sprungfeder sagt sich, ich will mich jetzt mal so richtig ausdehnen. Ein anderer sagt, nein, ich betreibe eine Nischenpolitik, ich ziehe mich zusammen. Und mit diesen Problemen muss ich auch noch umgehen, dass diese Sprungfedern ihre eigenen Ziele verfolgen, die nicht mit meinen übereinstimmen müssen. Damit muss ich auch umgehen. Eine weitere Schwierigkeit ist die, dass ich die Sprungfedermatratze gewöhnlich gar nicht sehe. Die ist zum großen Teil in Nebel gehüllt, und die Zustände von bestimmten Federn kenne ich gar nicht. Trotzdem muss ich handeln. Oder die Sprungfedern versuchen sogar, mich zu belügen. Sie fürchten meine Eingriffe und versuchen, mir falsche Informationen über ihren Zustand zu geben. Das ist das Problem, gewissermaßen auf den Punkt betrachtet. Sie müssen sich also vorstellen, Sie operieren mit einer großen Sprungfedermatratze, die zum Teil im Nebel liegt und die Sie außerdem belügt. Das ist das Problem mit der Komplexität. Okay. Das ist also das Problem, mit dem wir umgehen müssen. Und von daher gesehen ist es vielleicht auch verständlich, dass der Beruf des Politikers, der ja mit solchen komplexen Systemen umgehen muss, relativ unbeliebt ist. Man sagt sich als Intellektueller zumindest, da bist du sowieso überfordert, lass das bleiben. Finger davon lassen, nicht? Das überlässt der anderen. Leider. Okay. Ich werde Ihnen jetzt ein bisschen erzählen, was Leute mit komplexen Systemen machen. Das, was ich Ihnen erzählen werde, stammt zum Teil aus Experimenten. Wir haben sehr früh angefangen, schon in den 70er Jahren, dass wir Leute einfach in komplexe Welten, die wir in einem Computer simuliert haben, gestellt haben und dann geguckt haben, was sie so tun. Das fing an mit der 68er-Zeit, als alle Welt Politik machte und wir auch so irgendwie die Ahnung hatten, die wissen gar nicht genau, wie schwierig das ist. Und dann haben wir so ein Land wie dieses Moro-Land hier oben, am Computer konstruiert und haben die Leute Entwicklungspolitik machen lassen und haben uns haben mit einer gewissen, um den Mescalero in Göttingen zu zitieren, klammheimlichen Freude festgestellt, dass unsere linken Freunde genau denselben, entschuldigen Sie, Scheiß machten, wie die Leute, die sie kritisierten, im Hinblick auf ihre Politik. Das war ganz erfreulich. Es gab auch Leute, die damit sehr gut zurechtkamen. Ja, wir haben Wirtschaftsbetriebe, eine Wiener Schokoladenfabrik simuliert und haben geguckt, wie die Leute damit umgehen. Die stand kurz vor der Pleite. Oder Feuerbekämpfung im australischen Busch und in Schweden und haben damit operiert und haben uns das angeguckt, was die Leute machten. Das war schön noch experimentelle Psychologie. Wir fanden aber dann im Weiteren eigentlich die Realität noch viel interessanter. Und haben uns dann auch beschäftigt sehr mit politischen, auch mit technischen Problemen, mit technischen Katastrophen, mit politischen Katastrophen und haben versucht, darüber Informationen zu sammeln und versucht, sie zumindest hinsichtlich der psychologischen Faktoren zu erklären. In der Beziehung ist beispielsweise, was Politik betrifft, ein Buch von Barbara Tuchmann, August 1914, englischer Titel The Guns of August, sehr bedeutsam. Das ist zwar ein Buch über den Anfang des Ersten Weltkrieges, es ist aber ein Buch über politische Fehler. Und über die Fehler, die kluge Leute machen, wenn sie in bestimmte Situationen warten. Wer von Ihnen das nicht kennen sollte, aber sich für Politik und die Fehler in Politik interessiert, dem sei das dringendst empfohlen. Es ist keineswegs veraltet. Leider nicht. Barbara Tuchmann ist übrigens eine interessante Person, keine Fachhistorikerin oder erst später geworden, sondern eine New Yorker Bankierstochter, die das zunächst mal als Hobby betrieb. Und die, wie oftmals die Dilettanten, die von außen kommen, den etwas besseren Blick hat für die Phänomene als die Fachwissenschaftler, die sich auf die Details beschränken. Ich möchte es nicht generalisieren, das heißt nicht, dass immer die Dilettanten besser sind als die Fachwissenschaftler, aber manchmal bringen sie was. Wir Psychologen wissen davon, ein Lied zu singen. Unsere Wissenschaft wurde ja gewissermaßen von den Außenseitern gegründet, von Medizinern und Physikern, die mit den Fachphilosophen, die sich mit Psychologie befassten, eigentlich wenig auseinandersetzten. Okay, aber kehren wir zurück zur Komplexität. Wenn man das noch ein bisschen präzisieren will, was ich eben gesagt habe, die Merkmale von komplexen Systemen und die Anforderungen, die sich daraus ergeben, dann kann man diese Abbildung hier ansehen. Sehr viele Variablen haben wir. Diese Variablen sind nicht linear, also nicht in Kombination, in Oder-Kombinationen miteinander vernetzt. Die sind gewissermaßen, die multiplizieren sich miteinander, um das einfach zu sagen. Diese Systeme sind intransparent, da kann man nicht durchgucken. Sie haben eine Eigendynamik, die bewegen sich von alleine, die warten nicht. Die haben hohe Todzeiten. Manche Maßnahmen sieht man bezüglich ihrer Effekte nicht direkt, sondern die Effekte von Gesundheitsreformen und so weiter, die sind erst in 3 Jahren sichtbar. Dann kann man immer auf andere Sachen abschieben. Sie sind polytelisch, von griechisch viel und telos das Ziel. Also man verfolgt immer mehrere Ziele zugleich in komplexen Systemen, nicht nur eines. Und daraus ergeben sich Anforderungen, Koordination verschiedener Handlungsstränge notwendig, eins nach dem anderen, geht nur dann, wenn man das hinterher wieder irgendwie zusammenbringt. Randbedingungen und Nebenwirkungen müssen in Rechnung gestellt werden. Unter ähnlichen Bedingungen sind unter Umständen unähnliche Maßnahmen erforderlich. Nichts ist unter einer Bedingung immer richtig und immer falsch, das hängt mit den Bedingungen zusammen. Die Kontrolle des Handelns ist schwierig, der langen Todzeiten wegen. Man weiß nicht, ob man erfolgreich oder nicht erfolgreich gehandelt hat, sondern merkt das erst viel später. Man muss oftmals die Ziele wechseln oder es wird einem nahegelegt, die Ziele zu wechseln. Man kann nicht bei einem Ziel festhalten, sondern man muss unter Umständen sagen, das hat keinen Zweck, ich muss ein anderes Ziel verfolgen für diesen Zweck. Nicht? Wir machen das ja gerade im Hinblick auf Energiepolitik, verfolgen wir jetzt andere Ziele. Die Frage, ob das der richtige Zielwechsel war oder nicht, das wird uns dann noch vielleicht beschäftigen. Aber das ist etwas, was oftmals gemacht wird. Vielleicht nicht so abrupt, wie es jetzt gemacht worden ist. Zielkonflikte müssen bewältigt werden. Oftmals konfligieren die Ziele, die man hat. Wenn man beispielsweise eine Industrieansiedlung plant und sagt, ich brauche einmal gute Verkehrsanbindungen, zweitens billige Bodenpreise, drittens eine Bevölkerung, die oder ein Arbeitskräftepotenzial, was toll ausgebildet ist, sehr willig ist, überhaupt nie krank wird, aber mit ganz wenig Lohn zufrieden ist. Nicht? Das sind so die Ziele, die man vielleicht als Unternehmer hat im Hinblick auf die Aufstellung einer bestimmten Gründung einer bestimmten Zweigniederlassung. Es ist klar, dass diese Ziele miteinander konfligieren. Man muss hier Abstriche machen, da Abstriche machen, man muss Kompromisse schließen, muss unter Umständen bestimmte Ziele ganz fallen lassen. Und das wechselt außerdem im Laufe der Zeit. Also schwierig. Gut. Ich werde jetzt folgendermaßen vorgehen. Ich werde Ihnen so einzelne Fehler vorführen. Ich muss dabei aufpassen, dass ich nicht allzu ausführlich werde, sonst sitzen wir um Mitternacht noch hier. Und das sollten wir vielleicht doch nicht tun. Und werde Ihnen, nachdem ich Ihnen diese Fehler vorgeführt habe, auch an Beispielen, dann schließlich, und das ist dann der Schluss meines Referates, auf einige Hintergründe dieser Fehler ausgehen. Und Sie werden sehen, dass diese Hintergründe sehr oft zumindest nicht die der Gehirnkapazitäten sind. Ja, wenn man Handeln betrachtet, dann könnte man sagen, und das ist ein gar nicht schlechtes Modell, das Handeln besteht aus so fünf verschiedenen Teilproblemen, die ich bewältigen muss oder aus Phasen, über die ich nachdenken muss. Zielelaboration heißt zunächst mal, ich muss mir klar machen, was will ich denn überhaupt? Oftmals nicht ganz einfach und wird oft unterlassen. Die Leute handeln los, ohne sich über ihre Ziele Gedanken zu machen. Zielelaboration, also sehr wichtig und immer wieder neu wichtig, etwa beim Zielwechsel. Informationssammlung und Modellbildung. Was ist denn jetzt überhaupt der Fall? Welche Bedingungen liegen jetzt vor für mein Handeln? Und Modellbildung heißt so viel, was sind die Wirkkräfte, die das System bedingen. Was ist wirksam hier, was ist bedeutsam hier? Da gibt es dann so Hypothesen wie die Gier der Banker als alleinige Wirkkraft, nicht? Ja, das bestimmt. Oder der Grundwiderspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital bei den Marxisten, die alles bestimmt und so weiter. Das ist das, was ich mit Modellbildung meine. In beiden Fällen meines Erachtens eine relativ unzureichende Modellbildung. Aber sowas muss man machen. Man muss sich Gedanken darüber machen, was wirkt hier überhaupt? Nicht nur, was ist der Fall? Viel wichtiger, was wirkt? Warum ist das jetzt so, wie es ist? Und wie kann das weitergehen? Das ist Modellbildung. Dann Prognosen. Wie wird es weitergehen, wenn es einfach so von alleine läuft? Wie sieht das aus? Kann man darüber was aussagen? Kann man verschiedene Alternativprognosen aufstellen? Wenn das geschieht, wird das so weitergehen, wenn das geschieht, wird das so weitergehen und so weiter. Also solche Prognosen zu machen, das muss man gleichfalls betreiben, damit man nicht etwas macht, was sowieso eintritt. Dann schließlich als vierte Phase, man muss sich überlegen, was man tun soll, planen. Unter Umständen hat man mehrere Alternativen zum Tun, da muss man sich entscheiden, überlegen, was hat die wenigsten negativen Wirkungen und die besten positiven Wirkungen, wie sieht die Bilanz von diesen Sachen aus. Dann muss man natürlich handeln, man muss was tun. Das Handeln muss man kontrollieren. Das klingt wie eine triviale Forderung, aber ist überhaupt gar nicht trivial. Man muss sich also überlegen, wie kontrolliere ich, ob ich erfolgreich handle. Das machen Leute höchst ungern, aus bestimmten Gründen. Man muss Selbstkritik betreiben, also das, was ich vorher nannte, diese Frage der Selbstreflexion. Verwende ich die richtigen Methoden der Informationssammlung, der Modellbildung? Sind meine Modelle, die ich von der Realität habe, richtig? Korrigiere ich meine Handlungen entsprechend? Sind meine Planungsmethoden vernünftig und so weiter? Diese Selbstreflexion der eigenen Methoden, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist, wenn man so will, die Stärke von uns Menschen, dass wir das machen können. Das kann kein Computer. Bislang nicht. Ja, das sind die fünf Stationen. Auf diese fünf Stationen und die Fehler, die dabei Leute machen und die Gründe für diese Fehler, werden wir jetzt ein bisschen eingehen. Fangen wir an mit der Zielelaboration. Ich habe hier so gegenübergestellt, was Leute, die schlecht agieren in komplexen Systemen, schlecht machen und was gute Leute gut machen. Das ist eine sehr krude Liste, sehr grobe Liste und auch nicht vollständig. Ich werde aber auch nicht vollständig auf alle diese Aspekte hier eingehen, sonst dauert das Ganze zu lange. Aber so Schwerpunkte möchte ich doch herausgreifen. Schlechter Akteur, abstrakte Ziele und ein Reparaturdienstverhalten, das ist charakteristisch. Abstrakte Ziele heißt so viel wie beispielsweise in einem Computersimulationsspiel bei uns, wo Leute Bürgermeister einer Stadt sein mussten. Lohausen hieß die Stadt, nach dem Vorort von Düsseldorf, in dem ich groß geworden bin. Die Bürgermeister, die dann erklärten, ich möchte, dass meine Bewohner von Lohausen glücklich werden. Das klingt toll und ist Mist. Denn was Glück ist, verdammt schwer zu definieren. Es ist besser, wenn man sich schon sagt, ich möchte, dass die Sicherheit auf den Straßen größer wird, dass die Straßenbeleuchtung besser funktioniert und solche Ziele sich aufstellt. Das mit dem Glücklich klingt zwar toll, aber taugt nichts. Das ist ein typisches Politikerziel, nicht? Und das sollte man konkretisieren, das ist bedeutsam. Also diese abstrakten Ziele wie das Glück der Leute, das ist zeugt vielleicht von den besten Absichten, aber es ist schwer zu elaborieren, es ist schwer umzusetzen in tatsächliche Handlungen. Wenn man schon mit Glück anfängt, muss man hinterher genau sagen, was heißt hier Glück. Reparaturdienstverhalten, das ergibt sich dann meistens daraus, man verzichtet ganz auf die Zielelaboration und macht nur heil, was gerade kaputt ist. Das ist nicht die schlechteste Strategie. Oftmals hat man keine andere. Das hat sogar einen Namen. Der Wirtschaftswissenschaftler Lindblom nannte das The Strategy of Muddling Through, Durchwurstelverhalten. Nicht? Das ist durchaus, wenn man nichts anderes weiß, keine schlechte Strategie. Es ist besser, das heil zu machen, was kaputt ist, als gar nichts zu machen. Aber der Nachteil dieser Strategie ist immer, man verliert die Zukunft aus den Augen. Man weiß nicht, was morgen passiert. Nicht? Man achtet nicht mehr auf die Entwicklungspotenziale, die bestimmte Sachen haben. Und guckt nicht, was morgen oder übermorgen sein kann. Ja, opportunistische Zielbildung wäre hier der zweite Aspekt, der hier genannt wird. Das bedeutet, man wählt solche Ziele aus, die sich als Ziele sehr stark darbieten, die gewaltige Probleme darstellen, scheinbar. Das kann sehr schief gehen. Das ist beispielsweise ein Beispiel für opportunistische Zielbildung in einem unserer Computerspiele, dieser Waldbrandsimulation. Hier würde man oberflächlich gesehen sagen, naja, ich muss den großen Waldbrand löschen. Dann tue ich das Richtige. Kleine ist nicht so wichtig. In Wirklichkeit ist der Große relativ unwichtig, der Kleine ist viel wichtiger. Weil der Große läuft hier gegen diese Hügelkette, wird zwar diesen Wald hier abbrennen, aber dann ist das auch aus. Wohingegen der hier ein gewaltiges Entwicklungspotenzial hat, im Blick auf das, was sich so tun wird, dieses Dorf hier bedroht, was hier ist. Also man sollte lieber nicht nur nach der sinnfälligen Größe des momentanen Problems gehen, sondern man sollte die Probleme im Auge haben, die sich möglicherweise mal entwickeln können und sich zu sehr großen Problemen auswachsen können. Derjenige, der opportunistisch die momentan gerade sehr sinnfälligen Probleme aufgreift, handelt unter Umständen nicht im Sinne der zukünftigen Probleme. Dafür ist das simple Beispiel recht gut, um das zu sehen. Das kleine Problem ist das gefährliche, nicht das große. Oder was jetzt groß aussieht. Nicht? Das ist opportunistisches Planen und das, was man machen muss. Es ist natürlich, um jetzt auch die praktische Nutzanwendung zu bekommen, dass die großen, dicken, momentan sichtbaren Probleme und deren Bewältigung die Wählerstimmen bringt. Ja? Und jetzt können Sie sich vorstellen, dass eben diese kleinen Probleme, die für niemanden ein Problem sind, im Moment. Tja, die werden eben nicht gewählt. Ist zugleich, vielleicht kann man an diesem Beispiel festmachen, dass es eigentlich nicht so vernünftig ist, wenn man als Partei nach Wählerstimmen schielt. Sondern besser wäre es eigentlich, wenn man sich sagt, was sind die Probleme, wie sehen unserer Meinung nach der Lösung aus. Wir machen das den Wählern klar und wenn sie uns wählen, gut, wenn sie uns nicht wählen, auch gut. Im Moment hat man so ein bisschen den Eindruck, fast alle Parteien sagen, wir sind so eine Art von Department Store. Wir bieten das an, was die Leute haben wollen. Nicht? Und das ist keine gute Politik. Es sei denn, man macht die, um an die Macht zu kommen und dann sein eigenes Spiel zu spielen. Das ist eine andere Sache, nicht? Aber wenn das wirklich, wenn man nur nach Wählerstimmen operiert, geht man den opportunistischen Weg, nicht? Nebenbei kann das richtig sein, wenn also beispielsweise dieses große Feuer hier unten groß brennen würde, nicht? Dann wäre das opportunistisch zu wählende Problem auch das wirkliche Problem, nicht? Hier ist es nicht. Und das ist nicht notwendigerweise immer so. Okay. Ja, den letzten Punkt, auf den möchte ich noch mal eingehen, weil der auch sehr wichtig ist, Verkapselung. Man wählt die Ziele nach der Lösbarkeit des Problems, nicht nach der Wichtigkeit. Dieses Waldbrandproblem, da wäre dann die Lösbarkeit des Problems das auch wichtige Problem gewesen, nämlich das kleine Feuer, was zu löschen gewesen wäre. Aber wir haben das beispielsweise bei diesem Schokofin-Spiel, das war die Schokoladenfabrik, gehabt, wo es als Teil des Programmes eine wunderschöne bunte Matrix gab. Diese bunte Matrix, die stellte für die sechs Automaten, für die sechs großen Maschinen dieser Schokoladenfabrik die Belegungspläne dar, was sie in jeder Woche eines Monats jeweils produzieren wollte. Unsere Versuchspersonen liebten diese Matrix, weil da konnte man klicken und dann hat sich die ganze Farbe verändert und es tat sich schnell etwas und die haben ungeheuer viel Zeit damit verbracht, damit herumzuspielen und da immer neue Kombinationen einzustellen, weil es so leicht möglich war. Andere Probleme, Gestaltung der Werbung, die Entscheidungen über Rohstoffeinkauf und so weiter, die erheblich komplizierter und wichtiger waren als diese Belegung der Maschinen, die wurden weggeschoben und nicht behandelt. Also wenn Sie Mitarbeiter haben sollten und Sie wollen diese Mitarbeiter beschäftigen und die sollen Sie wenig stören, geben Sie ihnen irgendwelche Computerprogramme, in denen Sie schön ordentlich was machen können und alles umwirbeln können, SPSS beispielsweise, nicht in der Psychologie, und dann tun die was, ob das sinnvoll ist, was sie tun, das schadet nichts, sie können was tun. Sie kriegen immer was raus. Irgendeine Signifikanz kriegt man immer raus, wenn man irgendeine Korrelationsmatrix lang genug umwirbelt und durchschüttelt. Das ist dann doch erfreulich. Nicht? Was die dann bedeutet, ist ja weniger wichtig. Ja, also Verkapselung, man macht das, was man kann, das, wofür man sich berufen fühlt und nicht das, was man eigentlich machen sollte. Nicht? Auch nicht oder zumindest dann nicht das richtige Verhalten, wenn das, was man kann, gut kann, wofür man Spezialist ist, nicht das ist, was wichtig ist. Gut, soweit so ein bisschen zu der Zielbildung. Jetzt gucken wir uns diese Informationssammlung und Hypothesenbildung an. Wir gehen wieder den schlechten Akteur durch, zumindest einzelne Merkmale. Eine der größten, man möchte fast behaupten, kognitiven Seuchen überhaupt und sehr beliebt und ständig im Gang ist die affirmatorische oder affirmative Informationssammlung. Man sammelt Informationen nur insoweit sie dem eigenen Weltbild entsprechen. Und die anderen Informationen, die dem widersprechen, weg damit. Die werden gar nicht wahrgenommen, oftmals wirklich nicht wahrgenommen. Sie werden das gleich sehen an einem Beispiel. Und sie werden ignoriert oder wenn sie wahrgenommen werden, findet Wahrnehmungsabwehr statt. Man kann jede Information, die man mittelbar bekommt, immer als gelogen, als übertrieben, als falsch ausgewählt, einseitig ausgewählt und Sünder attribuieren. Und auf diese Art und Weise ist man so los. Nicht? Ein beliebtes Mittel in der Beziehung, ein altbekanntes Mittel, ist, wenn man mit einem Gegner und seinen Argumenten nicht vorankommt, ihn entweder als dumm zu bezeichnen, er hat einfach nicht die Einsicht, oder als gekauft. Nicht? Gekaufter Lakai. Nicht? Das können Sie jetzt im Moment in den Online-Foren, wenn Sie Spiegel Online angucken, gucken sich die Diskussion über Fukushima und so weiter an, finden Sie das. Alle Leute, die ihre Stimme pro Kernkraft erheben, werden grundsätzlich als Idioten bezeichnet oder als von der Atomkraftlobby gekauft. Nicht? Sie werden direkt gefragt. Was bezahlt der Auftraggeber, was bezahlen die dafür? Nicht? Schlechtes Zeichen im Hinblick auf die Rationalität von Diskussionen. Ja, affirmative Informationssammlung, dafür auch ein paar Beispiele. Auf den George Bush kommen wir gleich zurück. Ja, das ist beispielsweise wieder so ein experimentelles Beispiel. Absatz der Schokoladenfabrik Schokofin. Als man das Team, was diese Schokoladenfabrik über 8 Stunden lang betrieb, fragt, wie ging das da so, zeigte doch mal die Kurve auf, wie sah das mit dem Absatz aus? Dann haben die so aus dem Gedächtnis gesagt, naja, ungefähr so, blieb ungefähr so. Manchmal ging es ein bisschen aufwärts, manchmal ein bisschen abwärts, aber insgesamt hat sich das so gehalten. In Wirklichkeit sah es so aus. Die haben nur immer die Aufwärtstrends wahrgenommen, die Abwärtstrends nicht so stark. Die Aufwärtstrends passen in ihr Weltbild und die Abwärtstrends haben sie nicht so richtig wahrgenommen. Nicht? Ein völlig falsches Bild von der tatsächlichen Situation der Firma. Das lassen wir mal aus. Jetzt ein aktuelles Beispiel. Spiegel Online am 18.03.2011. Hat das Erdbeben und nicht der Tsunami, die Schäden in Fukushima angerichtet. Da ergab sich eine Diskussion, eine kurze, in Spiegel Online. Das bezweifelt der Reaktorexperte Joachim Knebel vom Karlsruher Institut für Technologie, KIT. Der Tsunami hat Dieselaggregate, Pumpen und Hilfssysteme weggerissen. Daraufhin ein Mann namens Albert Schulz, affenscharf. Jeder Depp darf mittlerweile was sagen. Übrigens, Depp ist auch wiederum, der sagt, was ihm nicht passt. Sofort ein Depp. Ne? Der Tsunami hat gar nichts weggerissen, sondern bestenfalls das elektrische System per Kurzschluss zerstört. Es ist allerdings seit einiger Zeit zu vermuten, dass das Beben bereits wesentliche Teile der Anlagen zerstört hat. Und darüber wissen wir gar nichts. Dann geht's weiter. Ein anderer, Camillo, sagte dann, schau dir mal die Sattbilder von der zerstörten Anlage an und dann vergleiche mal mit den Sattbildern, die man über Google Maps noch von der intakten Anlage sehen kann und vorher. Ich finde schon, dass da zwischen dem Wasserbecken und den Turbinengebäuden dahinter die Reaktoren einiges Gerümpel fehlt. Das war Camillo. Jetzt kommt Albert Schulz wieder. Ich finde da gar nichts. Aber ich habe gesehen, dass massive Gebäude keinerlei Schäden durch den Tsunami davon trugen, auch nicht die Kraftwerksgebäude vermutlich. Und falls irgendwelches wichtige Gerät auf dem Hof rumstehen sollte, wird es wohl schwer und stabil ausgeführt und verankert sein. Vielleicht sollten Sie einfach mal kurz innehalten und nachdenken. Die Horizontalbeschleunigung durch das Beben war zigmal höher als die Tsunamiwelle. Geschnallt? Fragezeichen, nicht? So, also wieder Albert Schulz, der also das Bild hatte, die Schäden sind durch das Erdbeben entstanden und nicht durch den Tsunami. Jetzt gucken Sie sich mal die Bilder an. Ich habe die auch mal geholt. Das ist das heile Kernkraftwerk. Und das ist das kaputte. Leider aus einer dummen Perspektive, so von links hinten betrachtet. Aber hier fehlt schon einiges Gerümpel, nicht? Wenn man das so ansehen soll. Wenn man sich das so anguckt, ist so ein Unterschied. Aber Herr Albert Schulz hat das nicht gesehen. Ich finde da gar nichts. Nicht? Alles heil. Nicht? Der Tsunami hat gar keine Schäden angerichtet. Das ist auf das Erdbeben zurückzuführen. Das war seine Hypothese. Und die wird auch gegen Fotos und so weiter beibehalten. So kann man machen. Das ist ein Beispiel für affirmative Wahrnehmung und Wahrnehmungsabwehr zugleich. Nicht? Das ist so ein Beispiel. Also wenn man da guckt, diese Online-Foren sind eine Fundgrube für die Art und Weise, wie Leute Hypothesen bilden und mit Hypothesen umgehen. Oftmals durchaus sehr vernünftig, aber oftmals eben ungefähr so wie hier. Nicht? Und nun ja. Ja, das lassen wir auch mal weg. Das ist jetzt aus dem Ersten Weltkrieg dasselbe. Eine fortgesetzte Täuschung des französischen Hauptquartiers über das, was der General Lanrezac über den Vormarsch der Deutschen durch Belgien berichtete. Das wollten die einfach nicht wahrnehmen. Und bis es fast zu spät war. Aber darauf gehen wir jetzt nicht mehr weiter ein. Das führt zu weit. Ich denke, der Tsunami ist in der Beziehung ein hübsches Beispiel und Schokofin ist auch ein gutes Beispiel. Und wir können uns von der affirmatorischen Informationssammlung wegbewegen und noch kurz eingehen auf einen auch wichtigen Fehler, der sehr üblich ist. Kausale Hypothesen werden als reduktive Hypothesen formuliert. Reduktive Hypothesen sind solche Hypothesen oder Wenn-Dann-Sätze, die gewissermaßen das Fundament für ein ganzes Weltbild darstellen. Der Grundwiderspruch von Lohnarbeit und Kapital als Bewegungskraft der Geschichte im Marxismus, das ist so eine Hypothese. Nicht? Das ist eine Hypothese oder bei uns heute die Gier der Banker, die für die Finanzkrise verantwortlich ist und so weiter. Bei solchen Hypothesen, die also sehr einfach sind, und die ein sehr komplexes System sehr einfach klären, ist Folgendes wichtig. Die sind nicht eigentlich falsch. Dieser Grundwiderspruch von Lohnarbeit und Kapital von Marx ist durchaus eine nicht leugbare wissenschaftliche Kraft. Entschuldigung, nicht wissenschaftliche, sondern politische Kraft. Nicht? Die Tatsache, dass Leute, die wenig haben, gerne mehr hätten. Nicht? Darauf läuft es letzten Endes hinaus. Die Leute, die viel haben, etwas dagegen haben, davon etwas abzugeben. Nicht? Das ist seit 8000 Jahren eine politische Kraft. Aber, und darin liegt der Fehler solcher reduktiven Hypothesen, es ist nicht die einzige Kraft. Und es gibt noch zahlreiche andere, nicht? Die Sachen bewegen. Und solche reduktiven Hypothesen führen dazu, dass man die anderen Beweggründe aus den Augen verliert. Und dann wird es falsch. Dann wird es so falsch, wie bei einer unserer Versuchspersonen in dem Lohausen-Experiment, die sagte, zentral ist die Zufriedenheit der Bevölkerung. Die bewirkt größere Gesundheit. Stimmt, zufriedene Leute sind gesünder. Die bewirkt Ausmaß der Überwachung der Schularbeiten. Ist größer, bei zufriedenen Eltern auch klar. Fürsorge für öffentliche Einrichtungen ist besser, finanzielle Situation der Stadt ist besser und so weiter. Also die Zufriedenheit hat tatsächlich einen wichtigen Einfluss, ganz klar. Nur, und das ist der Fehler, die Zufriedenheit ist selbst wieder abhängig von anderen Größen. Und es gibt noch andere Faktoren, die vorhanden sind. Und das wird ganz vergessen hierbei. Und deshalb ist so eine Hypothese nicht falsch, sondern ist partiell richtig, aber sie ist einseitig, weil sie die anderen Hypothesen ausblendet. Und das ist der Fehler. Das ist Mencken. Simple, neat and wrong. Nicht? Wrong als Gesamthypothese. Sowas haben wir auch in zahlreichem Maße. Jetzt kommen wir zu George W. Bush. Nicht? Während er herrschte, konnte man nicht große Begeisterung erregen, zumindest in Westeuropa, wenn man an Bush irgendetwas Positives fand. Weil Bush ist das Übel selbst und er hängt natürlich an Esso, wie hier sichtbar. Nicht? Und das ist die Wahrheit. Kaum ist Bush weg, wird das Heil auf die Welt kommen. Denken Sie an diese begeisterte Begrüßung von Barack Obama in Berlin. 200.000 Leute an der Siegessäule versammelt und haben ihn als neuen Heiland bewundert. Gott, der unterliegt leider auch gewissen realpolitischen Zwängen. Man sieht das jetzt, nicht? Die Heilserwartungen hat er nicht so ganz erfüllen können. Eine andere Zentralhypothese, Osama bin Laden, das sind so die Zentralhypothesen. Die sind sehr, sehr, sehr beliebt, die Zentralhypothesen. Und sehr, sehr, sehr gefährlich. Nicht, weil sie falsch sind, sondern weil sie nicht die ganze Realität darstellen. Gewöhnlich immer nur einen Teil derselben darstellen. Den imaginierten Super-GAU lassen wir auch aus. Ich will noch ein bisschen schon im Vorhinein eingehen auf das, warum die Leute affirmativ wahrnehmen. Die haben was davon, psychologisch gesehen. Die affirmative Wahrnehmung, die bestätigt das eigene Weltbild. Wenn ich nicht nach Widerlegungen suche, sondern nach Bestätigungen, finde ich immer was. Und das bestätigt mein eigenes Weltbild. Wenn mein eigenes Weltbild aber bestätigt wird, dann erhöht sich mein Selbstvertrauen, erhöht sich mein Wagemut, etwas zu tun, das Charisma eines Führers erhebt sich. Wenn die Passung der affirmativen Wahrnehmung mit dem Weltbild sinkt, und das ist durch affirmative Wahrnehmung der Fall, dann sinkt aber automatisch auch die Erfolgswahrscheinlichkeit des Handelns, weil ich das falsche Weltbild habe und das behalte. Das heißt, ich erkaufe etwas für das falsche Weltbild, einfach mein Handeln wird inflexibel. Wir haben das in Großmaßstab vorgeführt bekommen in den Diktaturen des vergangenen Jahrhunderts, im Nationalsozialismus als auch im Kommunismus. Der Nationalsozialismus hat Gott sei Dank nicht so ganz lange gedauert, nur 12 Jahre, aber er war in Deutschland auch verbunden mit einem technologischen Niedergang. Weil einfach man bestimmte Aspekte, die nicht ins Weltbild passten, nicht wahrnahm, nicht? Und sie nicht zustande brachte. Im Ostblock, im Kommunismus ist es noch deutlicher sichtbar. Der Niedergang wegen dem ideologisch bedingten Festhalten an der leninschen Idee, Industrie heißt Elektrizität und Schwerindustrie, Stahl und Kohle und so weiter, nicht? Dadurch verschlief man alle möglichen Dinge, Genetik und Mikroelektronik und kam damit nicht zurande. Das sind gewissermaßen Experimente, die gemacht worden sind und die zeigen, wenn man das Weltbild zementiert durch affirmative Wahrnehmung, wird man handlungsunfähiger, weil man die richtigen Handlungen nicht mehr in den Griff bekommt. Ja, das lassen wir mal aus, vielleicht kommen wir später dahin zurück. Den Long Luck lassen wir auch aus, Prognosen. Wenn ich weiß, was der Fall ist, wenn ich weiß, was so die Welt bewegt, oder wenn ich das glaube zu wissen, dann muss ich als nächstes Prognosen machen. Ich muss sagen, wie geht es jetzt weiter, was wird jetzt geschehen? Und hier haben Menschen auch eine sehr deutliche Tendenz, die Tendenz zur linearen Prognose. Es geht so weiter wie bislang, immer weiter so aufwärts oder abwärts oder so weiter. Es geht immer in eine Richtung, es gibt keine Schwankungen. Das ist etwas, was gewöhnlich gemacht wird. Das machen die Leute so automatisch und müssen dann hinterher, wie unsere Wirtschaftsweisen, immer ein halbes Jahr später ihre Prognosen, sie sagen euphemistisch, korrigieren. Sie sagen nicht, wir haben leider Unrecht gehabt. Und sie sagen, wir müssen das nach unten korrigieren. Nicht? Selten auch mal nach oben. Ja, dafür gibt es zahlreiche Beispiele. Der dänische Atomphysiker Niels Bohr, der als einer der Wegbereiter der Entwicklung der Kernphysik gilt, hat in den 30er Jahren verschiedentlich geäußert, er halte jede praktische Anwendung der Kernenergie für völlig ausgeschlossen. Die Frage nach der Wiedervereinigung hat in jedem Fall hypothetischen, spekulativen Charakter. Folgende Feststellung darf als sicher gelten: Eine Wiedervereinigung wird es in absehbarer Zeit nicht geben. Göbel, Abiturwissen, 1990. Das war wahrscheinlich vorher gedruckt. Nicht? Lineare Fortschreibungen, das ist das, was der Fall ist. Die Schweizer Uhrenindustrie hat Anfang der 80er Jahre damit gerechnet, dass noch während der gesamten 80er Jahre Quarzuhren keine Rolle spielen würden, da diese zu teuer seien und Entwicklungsprobleme nicht gelöst werden könnten. Hat die Schweizer Uhrenindustrie an den Rand des Abgrunds gebracht. Ja, das ist vielleicht auch ganz interessant, weil es uns wieder direkt betrifft und weil es verbunden ist mit menschlichem Leid und Tod. Direkter als die Quarzindustrie. Entwicklung der AIDS-Epidemie in Deutschland bis 1986. Es war ungefähr so, bis 1986 war das so ungefähr auf 700 AIDS-Kranke hatte man in Deutschland. Und man hatte diese Entwicklung hier vor Augen. Und man sagte sich damals im Familienministerium, Frau Rita Süssmuth, es ist zwar sehr tragisch für die AIDS-Kranken, dass die ja so sterben müssen und so, aber wenn man das vergleicht mit den Herz-Kreislauf-Kranken und den Krebstoten und so weiter, dann ist das doch eigentlich kein Problem. Und jetzt ein paar Millionen Mark in das Screening von Blutkonserven zu stecken, das ist einfach zu viel Geld. Das war 1986 die Entscheidung des Bundesfamilienministeriums. Und es war eine Entscheidung, die direkt 2000 Bluter das Leben kostete. Weil man die Blutkonserven, deren Screening durch das Robert-Koch-Institut dringendst angeraten wurde, weil die wussten, wie sich Epidemien entwickeln, nicht gemacht wurden. Von der Epidemie hat kein Mensch gesprochen. Es gab sogar Leute, die haben das ausdrücklich bezweifelt. Tatsächlich ging das so weiter. Es entwickelte sich bis 1993 diese AIDS-Anzahl exponentiell. Das ist das Übliche bei Epidemien. Hinterher geht das langsamer, aus vielen Gründen. So war das. Das wurde nicht gesehen. Und dadurch diese eklatante Fehlentscheidung des Bundesgesundheitsministeriums, weil die nicht in der Lage waren, linear von exponentiell zu unterscheiden, obwohl es ihnen gesagt wurde. Ja, dazu vielleicht ein Zitat von Tolstoi: Der ununterbrochene Fortgang einer Bewegung ist für den menschlichen Geist unfassbar. Die Gesetze einer Bewegung, welche Art diese auch sein mögen, werden dem Menschen nur dann verständlich, wenn er willkürlich herausgegriffene einzelne Phasen dieser Bewegung betrachtet. Doch eben aus diesem Verfahren, aus der willkürlichen Zergliederung einer Bewegung in abgerissene Einzelteile, entspringen die meisten aller menschlichen Irrtümer. Das ist ein bisschen übersteigert, sehr literarisch ausgedrückt. Aber es trifft das, dass die Leute im Bundesgesundheitsministerium gesagt haben, was haben wir denn hier? Eine lineare Entwicklung. Nicht? Naja, wir werden so, ein bisschen später haben wir mal 2000, nicht? Gegen Krebs und Herz-Kreislauf-Kranke oder Tote immer noch sehr wenig. Nicht? Eigentlich nicht das zentrale Problem, wir sollten uns anders konzentrieren. Nicht? So sah das aus. Gut, lassen wir die Prognosen. Obwohl, das ist ein interessantes Kapitel, aber darüber kann man alleine einen Vortrag halten. Planen und entscheiden. Ja, was kommt da vor, so an Fehlern? Planung ohne Berücksichtigung der Bedingungen für den Erfolg des Handelns. Rumpelstilzchenplanung, kennen Sie, heute backe ich, morgen brauche ich, übermorgen hole ich der Königin ihr Kind, nicht? Nicht, wie man eigentlich machen sollte, Moment mal, wenn ich heute backen will, ist dann auch genügend Feuerholz da und ist auch Hefe da, ist auch Mehl da, ist auch das und das da. Ist der Backofen nicht durch eine andere Partei belegt? Kann ich also überhaupt backen? Nicht? Heute backe ich, Schluss, nicht? Morgen brauche ich. Ja, dann simplizistisches Planen ohne Berücksichtigung der Seiten- und Langzeiteffekte, ganz schlimm, da kommen wir auf Beispiele. Überplanen, Bang-Bang-Entscheidung, Aktionismus, Methodismus. Methodismus, das wird uns auch noch ein bisschen beschäftigen, das ist auch eine kognitive Seuche, neben der affirmativen Informationssammlung einer der schlimmsten Fehler, die die Leute machen. Ja, das ist beispielsweise ein Beispiel was meine derzeitige Heimatstadt Bamberg betrifft. Der Angriff der Bamberger Ulanen auf französische Infanterie Lagarde am 14.08.1914. Sie sehen, die französischen Soldaten laufen da alle weg und die deutschen Soldaten sind da ziemlich siegreich. Das ist aus der Regimentsgeschichte etwas geschönt dargestellt, denke ich. In Wirklichkeit war das zwar ein deutscher Sieg, aber das war zunächst auch die erste und die letzte Reiterattacke, die dieses Regiment geritten hat. Denn die verloren ein Drittel ihrer Offiziere und fast ein Viertel der Mannschaften. Was man sich ausrechnen kann, wenn man überlegt, dass dieser Reiterangriff gegen Maschinengewehre und schnellfeuernde Artillerie ging. Nicht? Die zum Glück nicht massiert genug waren. Ja, das ist Rumpelstilzchenplanung und zeigt etwas, was über dieses längst vergessene Gefecht zu Beginn des Ersten Weltkrieges darüber hinaus von Bedeutsamkeit ist. Es zeigt Methodismus. Die Tatsache, dass die Politiker und auch die Militärs der damaligen Zeit nicht kapiert haben, dass so solche Erfindungen wie Maschinengewehr und schnellfeuernde Artillerie ganz andere Kriegsbilder erzeugten. Und die Erzeugung dieses Kriegsbildes fehlte und spielte keine Rolle bei der Entfesselung des Ersten Weltkrieges. Wenn die Leute hätten vorausgesehen, Flandern, die Somme-Schlacht und all diese fürchterlichen Sachen im Ersten Weltkrieg, Verdun und so weiter, das ist heute noch fürchterlich genug, wenn man da hingeht, sie hätten sich wahrscheinlich ein bisschen schwerer getan, das auszurechnen, das ausblicken zu lassen. Aber sie hatten die Idee, es wurde auch so, naja, ein kleiner Krieg, 3 Monate. 4 Monate, wie 78, 71, mit Reiterattacken und Trommelklang, sterben auch ein paar Leute, aber nicht sehr viele, nicht? Und so ging das. Völlig falsches Kriegsbild, weil es fortgeschrieben wurde. Methodismus. Man wiederholt das, was sich irgendwann in der Vergangenheit mal als erfolgreich erwiesen hat, in Zukunft weiter, ohne die geänderten Bedingungen zu bedenken. Das ist etwas, was sehr, sehr häufig ist, dieser Methodismus. Und dafür bringen wir dann noch ein paar Beispiele. Das ist das, was Barbara Tuchmann darüber sagt. Vergangene Schlachten und tote Generale halten den militärischen Geist im tödlichen Griff. So planen Deutsche wie andere auch den vergangenen Krieg. Das gilt nicht nur für Krieg, das gilt auch für Politik. Die Produktion des Volkswagen-Käfers lange über die Zeit hinaus, wo man ihn verkaufen könnte, gehört in dieselbe Ecke. Ist nicht so blutig. Und nicht so dramatisch, aber sowas finden Sie in hohem Maße. Ein indischer Freund von mir hat mal aufgeschrieben, welche größeren indischen Unternehmungen jenseits von 200 Personen im Jahre 1970 bestanden und welche im Jahre 1900 und im Jahre 2000 noch bestanden. Das waren 7%. 93% waren eingegangen. Von diesen 93% starben 80% am Methodismus. Das heißt daran, dass sie irgendetwas herstellten und sagten, das können wir jetzt auf alle Ewigkeit herstellen, genauso wie wir es hergestellt haben. Das wird erfolgreich sein. Das geht so weiter. Nicht, es wurde nicht mehr bedacht, dass die Bedingungen sich ändern und dass etwas, was heute erfolgreich ist, morgen nicht mehr erfolgreich ist und nicht mehr geht. Ein wirtschaftlicher Grundfehler und ein Grundfehler, der auch andere Bereiche als nur das Militär betrifft. Man hat mir beispielsweise gesagt, ich weiß nicht, wie wahr das ist, das sage ich also mit den entsprechenden Vorbehalten, dass der Methodismus, also die Wiederholung von Maßnahmen, die sich erfolgreich haben, etwas ist, was durch die Computerisierung des Börsenhandels geradezu etabliert wird. Die Computer werden nach einer bestimmten Methode des Handelns, des Setzens, programmiert, operieren so, reagieren nicht auf geänderte Bedingungen und das führt das fort. Computer handeln so, können sich nicht überlegen, ist das vielleicht jetzt noch vernünftig oder ist es nicht mehr vernünftig. Und so operiert man das. Und dieser Methodismus führt bei geänderten Bedingungen in dem Moment, in dem das Vertrauen etwa in die Zertifikate verloren ging, fast notwendigerweise zum Crash. Nicht? Der Methodismus ist auch bei Leuten der Fall. Das zeigt, kann man sehen bei Leuten, die nach denselben Verfahren handeln. Aber es ist etwas, was durch den Computer unter Umständen noch zementiert wird und etabliert wird. Die operieren dann weiter nach einem bestimmten Mechanismus, der nur unter bestimmten Bedingungen berechtigt ist und agieren nicht mehr nach den Bedingungen. Da wird nicht nachgesteuert. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich fand es eine ganz interessante Hypothese. Ja, simplizistische Planung ohne Planung, Berücksichtigung der Nebenwirkungen. Hier auch so ein Beispiel, was ich auch von einem Bankmenschen habe. Ich verbürge mich damit auch nicht, dass es wahr ist, aber erscheint mir ganz plausibel. Die berühmten Boni. Gewährung von Boni für Gewinne nach kurzer Frist. Erhöht natürlich die Motivation der Verkäufer. Klar, wenn ich viel gewinnen kann, dann werde ich mich mehr anstrengen. Und das steigert dann natürlich auch die Unternehmensgewinne. Das ist der Sinn der ganzen Angelegenheit, dass man Boni gewährt. Aber es hat zugleich die Nebenwirkungen, Streben nach kurzfristigen Gewinnen ohne Rücksicht auf Folgen und Nebenwirkungen, Piratenstrategie absahnen und wegsegeln. Nicht? Wenn ich zweimal hintereinander jeweils 750.000 Euro pro Jahr als Bonus gewinne, kann ich mich bei gar nicht so bescheidenen Ansprüchen eigentlich schon zur Ruhe setzen. In Zukunft kann ich dann von meinen Zinsen leben. Das ist mir wurscht, was dann hinterher kommt. Nicht? Und aus diesem Grunde dann auch eben vernichtet das, wenn man so will, den Moral. Schönreden der Produkte, Verschleierung der Bonitäten, das kommt dann heraus, Vertrauen geht, vermindert sich und da Vertrauen wiederum mit den Unternehmensgewinnen zusammenhängt, sinken die Unternehmensgewinne dann durch diese Bonizahlungen. Das ist das, was rauskommt. Ob das so richtig ist oder ob das so einfach gesehen ist, weiß ich nicht so genau. Aber zumindest ist das so ein Bild, was man sich vor Augen halten sollte und was viele Leute durchaus für realistisch halten. Andere Nebenwirkungen in anderen Bereichen geht immer auf dieselbe Weise. Partikelfilter für Dieselmotoren. BMW wollte die einführen, sagte, verminderter Rußausstoß. Rußausstoß korreliert positiv mit den Krebserkrankungen, also auch verminderte Krebserkrankungen. Dies Plus heißt also, je weniger Rußausstoß, desto weniger Krebserkrankungen, also eine positive Beziehung, beziehungsweise je mehr, desto mehr. Und dies Minus heißt immer, je mehr, desto weniger. Je weniger, desto mehr, also eine inverse Korrelation. Naja, dann hat irgendeiner mal nachgerechnet, hat gesagt, Moment, durch diese Partikelfilter, die wir bauen wollen, Ausstoß polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe, was immer das sein mag, ich weiß es nicht, um das 300-fache gesteigert, erzeugt Krebs. Emission krebserzeugender Faserpartikel, dadurch, dass ich in den Auspufftöpfen verschiedene Wärmeausdehnungskoeffizienten für den Edelstahl und die Keramikteile ergeben, zermahlen gewissermaßen diese verschiedenen Sachen, die Faserpartikel gegeneinander. Also Emission von Krebspartikeln wird erhöht, Verbrauch wird auch erhöht, es erhöht den Rußausschuss. Insgesamt ergeben sich bei diesem Partikelfilter also eher mehr Gefahren für Krebserkrankungen als weniger. Nicht? Also Operation gelungen, Partikel rausgefiltert, Patient noch töter als schon vorher. Der wurde nicht gebaut, weil es einer noch rechtzeitig gemerkt hatte. Nicht? Aber gewöhnlich gucken die Leute nicht nach den Nebenwirkungen, sondern im Plan will man immer das hehre Bild des großen Erfolges haben und guckt nach den angestrebten Hauptwirkungen. Die haben das Bild. Die ekelhaften, blöden Nebenwirkungen, die guckt man sich lieber nicht an. Nicht? Atomplanung war genauso bis Tschernobyl. Nicht? Da sagt man sich, Atom ist sauber, umweltfreundlich, ganz toll. Und alle Leute waren begeistert, auch die Bevölkerung. So in den 60er, 70er Jahren. Nicht? Da konnte man Politik mitmachen und man sagte, das ist richtig toll. Keine Abgase mehr und saubere Energie und das bisschen Abfall, naja, das vergraben wir irgendwo. Nicht? Das ging so. Die Nebenwirkungen, die da auftreten, die wir jetzt mehrfach vor Augen geführt bekommen haben, die hat man, ja, die hätte man sehen können. Denn, dass, wenn so ein Atomwerk hochgeht, dass weite Bereiche der Landschaft strahlt, das war den Leuten schon in den 70er Jahren klar. Aber die gehen halt nicht hoch. Okay. Ja, das ist auch wiederum, das lasse ich jetzt aus, Beispiel für politische Nebenwirkungen, der Schliefenplan im Ersten Weltkrieg, ich muss gegen Ende kommen. Jeder Plan trägt die Gefahr in sich, ausgeführt zu werden. Naja, das bezieht sich natürlich auf diese Nebenwirkungen, nicht? Aber das ist ein wichtiger Punkt eines Martin Steiger, eines der Leiter der Planungsabteilung der Stadt Zürich, der das im Hinblick auf die Flughafenplanung der Zürich sagte und der da sehr Lustiges zu berichten wusste darüber. Ja, letzter Punkt vor meinem Schlusswort, Verhaltenskontrolle. Ich muss nicht nur was tun, ich muss auch gucken, ob ich das Richtige tue und muss versuchen, mich umzulenken. Bei schlechten Akteuren finden Sie ballistische Aktionen. Das heißt, die Aktionen werden abgeschossen wie die Kanonenkugeln. Verzeihen Sie diese ständigen militärischen Metaphern, aber die liegen nahe. Und die Kugeln können nicht mehr nachgesteuert werden. Und das interessiert mich auch gar nicht. Die sind schon mal abgeschossen, weg damit. Keine Nachsteuerung. Das ist etwas, was dann in Inappropriate Plans, hier habe ich vergessen, den Rest zu übersetzen, sich niederschlägt. Dann, das gehört zum Thema affirmative Planung, Marginalisierung von Misserfolgen oder Fremdattribution derselben. Für die Misserfolge ist man nicht selbst schuld oder sie sind eigentlich gar nicht da, die Misserfolge. Ne? Der ganz zentrale Punkt, keine Selbstreflexion. Selbstreflexion ist, was Menschen gut machen können, aber was sie oftmals höchst ungern machen. Weil durch eine Selbstreflexion, die Betrachtung des vergangenen Handels, man unter Umständen mit sehr unangenehmen Seiten von sich selbst konfrontiert wird. Das hast du Mist gemacht, da hast du an nichts gedacht, das hast du ganz falsch gedacht und so weiter. Und du bist überhaupt völlig unfähig. Das heißt, die Selbstreflexion führt zu einer Dämpfung des Selbstwertgefühls. Und das vermeiden Leute möglichst, machen es nicht mehr. Und das ist das Schlimmste, denn die Selbstreflexion ist unser Werkzeug der Flexibilität, des Umbaus unseres Denkens. Und wenn das ausfällt, haben wir keine Flexibilität mehr. Okay, die Beispiele lasse ich jetzt aus und komme jetzt zum Schluss noch auf ein paar Worte zu den Gründen dieser Fehler. Die Fehler, die ich Ihnen aufgezeigt habe, sind allesamt, so wie ich sie aufgezählt habe, keine Fehler, die wir machen müssen. Die wir deshalb machen, weil wir zu blöd sind, weil wir Steinzeitgehirn haben, sondern das geschieht aus ganz anderen Gründen. Und auf einen Grund, der sehr wesentlich ist, möchte ich eingehen, das ist schlicht und einfach ein emotionaler, man kann ihn grob als Angst bezeichnen. Angst, Sie können das auch sagen, Besorgnis, also irgendwie das Gefühl, es ist mulmig hier, ich weiß nicht genau, was geht, es braucht keine flatternde Angst zu sein. Aber es reicht dafür, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich weiß hier nicht so richtig Bescheid. Und es hat bestimmte psychische Folgen. Das führt dazu, dass die Leute anfangen, ihr Kompetenzgefühl, ihr Selbstwertgefühl, wenn man das ins Umgangssprachliche übersetzt, zu sichern. Und das machen sie in bestimmter Weise. Das machen sie beispielsweise, indem sich ihre Affiliationstendenzen erhöhen. Wenn wir in Not und Gefahr sind und uns fühlen, suchen wir die Nähe von anderen Leuten. Das ist gewissermaßen das Kreatürliche. Wir suchen Kumpel, Freunde, die enge Verbindung mit anderen Leuten. Kann man sagen, was ist daran falsch? Einiges, wie wir gleich sehen werden. Aber das ist zunächst mal eine Tendenz, die uns ganz natürlicherweise drin ist. Dann affirmative Informationssammlung. Ich sichere mein Weltbild, ich gebe das nicht mehr auf. Gottes Willen, dann müsste ich ein neues bilden. Das kann ich nicht. verbunden mit Informationsabwehr, Wahrnehmungsabwehr, Aktionismus. Darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein. Das ist eine Tendenz. Dann gibt es schlicht und einfach ein erhöhtes Arousal, Stressreaktion. Daraus folgt ein sinkender Auflösungsgrad der kognitiven Prozesse. Ich gucke nicht mehr genau hin, ich übersehe Sachen. Wahrnehmung wird grob, Planung wird grob, Erinnerung wird grob. Ich werde konservativ in meinem Handeln. Ich mache nur das Alte, das Neue nicht mehr, weil ich gar nicht mehr so genau hingucken kann. Das ist eine Notreaktion des kognitiven Systems, sehr vernünftig. In der Steinzeit. Wenn ich also einem Säbelzahntiger begegnete als Steinzeitmensch, der kam gerade um die Ecke und der steht auf einen Meter vor mir, ist es am besten, den nicht genau zu mustern und genau zu überlegen, was der nun im Sinne hat, sondern es ist am besten, dem sofort mit dem Knüppel einer auf den Kopf zu geben oder selbst auf den nächsten Baum zu türmen oder sonst irgendwo sich schnellstens wegzubewegen, nicht? Ohne zu berücksichtigen, ob der vielleicht ganz arm und alt und krank ist und gar nicht mehr in der Lage ist, mir etwas zu tun, nicht? Das lieber nicht mehr machen. Sondern eine abrupte Reaktion, eben Flucht oder Aggression, das sind so diese abrupten Verhaltensinventare, die wir haben, die sind vernünftig. Und die sitzen uns auch noch drin, als Reaktionstendenzen. Und wir müssen sehen, dass wir die nicht in Gang setzen, sondern das bedenken, dass wir solche Tendenzen haben. Meistens haben wir heutzutage genügend Zeit. Ja, Sicherungsverhalten, Aggressionstendenzen, Fluchttendenzen, darüber sprachen wir. Das ist also, das alles, was so generell mit Angst zusammenhängt, ist eine wesentliche Quelle des Fehlverhaltens in solchen komplexen Situationen. Und ich empfehle Ihnen, momentane politische Ereignisse mal unter diesem Sinne, Aspekt zu betrachten. Sie finden eine ganze Menge. Jetzt zu den Affiliationstendenzen. Affiliationstendenzen, Kumpel haben, Genossen haben, Freunde haben. Das ist doch gut, was ist dagegen zu sagen? Es ist gut unter bestimmten Umständen. Es kann sehr gefährlich werden. Eine Gruppe ist dadurch definiert, dass sie gemeinsame Normen hat, eine gemeinsame Weltsicht hat. Und sie verpflichtet die Mitglieder auf gemeinsame Normen. Und wenn Sie dagegen rebellieren, kann es Ihnen sehr schlecht gehen in der Gruppe. Sie können das ja mal so spaßeshalber in Ihrer Freundesgruppe versuchen. Irgendetwas, was allgemein geteilt wird, etwa heutzutage pro Atom oder gegen Atom, nicht? Das mal zu invertieren. Sie kriegen keine positiven Reaktionen darauf. Oder wenn Ihre Gruppe sehr gut ist, dann wird Ihnen gesagt, oh, das ist aber interessant, erzähl mal, was meinst du denn dazu und so weiter. Meistens werden Sie angebrüllt und angeschrien, was für ein Idiot Sie sein. Nicht? Es wird, die Gruppe übt einen ganz starken Zwang auf ihre Mitglieder aus, bei den Normen zu bleiben. Sie können davon nicht abgehen. Auch ganz witzig jetzt online zu betrachten, dass alle Leute, die irgendwas pro Atomkraft sagen, immer das einleiten, eigentlich bin ich ja auch gegen die Atomkraft. Nicht? Erstmal den Gruppenkonsens sagen und dann kommt irgendwas Positives. Nicht? Das ist das Eintrittsbillett, das überhaupt gehört werden. Nicht? Sonst würden Sie gar nicht mehr, sonst würden Sie gar nicht mehr gehört. Deshalb hat eine Gruppe neben den ganzen positiven Aspekten, die sie hat, und neben der Tatsache, dass es für uns einfach instinktiv wichtig ist, eine gute emotionale Einbettung zu haben für unser Handeln, auch ganz große Gefahren, und das ist beispielsweise das, was der Janis die Gruppendenke nannte, gehe ich im Einzelnen nicht darauf ein. Hier unten affirmative Informationssuche, Ausmaß der internen Kritik wird vermindert, daraus resultiert dann Konservatismus und Methodismus. Das ist Gruppe. Das ist natürlich im Extremfall der Fall bei ideologischen Gruppen, die ihre Grundannahmen nicht mehr bezweifeln, sondern für absolut richtig halten. Das ist in der Beziehung am gefährlichsten. Das, was der Erich Fried, der Lyriker, mal sagte, zweifle nicht an jemanden, der Angst hat, aber habe Angst vor jemanden, der keine Zweifel hat. Das ist dieser Aspekt der Leute, die genau wissen, wie die Welt aussieht. Und wenn Sie das nicht glauben, werden Sie böse. Und wenn Sie es können, werden sie auf den Scheiterhaufen gesetzt. Nicht? Dafür, das hatten wir ja immerhin auch schon. Ja, der Loyalitätszirkel, den lassen wir aus. Wichtig in dem Zusammenhang ist auch noch der große Mann, der ebenfalls in der Gruppe eine bedeutsame Rolle hat. Den sucht man ja oftmals. So großer Mann, übrigens kann der Mann auch eine Frau sein, nicht? Aber der steht unter bestimmten Zugzwängen und die Leute sind gefährlich. Der weiß, wie es geht. Er beachtet deshalb keine negativen Neben- und Fernwirkungen seiner Maßnahmen, neigt deshalb zu Inflexibilität und Methodismus und macht immer wieder sowas Ähnliches. Beachtet nicht hinderliche Umstände, strahlt deshalb Zuversicht und Optimismus aus. Das macht die Leute attraktiv für Leute, nicht? Er kann seine Entscheidung nicht revidieren, denn er würde ja zeigen, dass er Unrecht gehabt hat, nicht? Also der Westerwelle kann jetzt nicht mehr sagen, das mit Libyen, das war irgendwie falsch, nicht? Das geht nicht. Und wenn er noch so sehr das Gefühl hat, da würde er sagen, ich bin als Außenminister unfähig, nicht? Das glauben vielleicht sowieso sehr viele, aber zugeben kann er das nicht. Ja, darüber wäre mehr zu sagen, das ist so ein Mechanismus, der auch in Gruppen eine große Rolle spielt, selbst in Experimentalgruppen bei unseren Spielen. Okay, den lassen wir jetzt weg. Zusammenfassend, Schlusswort, balanciertes. Wenn wir Fehler machen beim Umgang mit Komplexität, dann kann man, ich würde sagen, meist feststellen, dass nicht unsere eigentlichen kognitiven Unfähigkeiten daran schuld sind, sondern dass daran schuld sind unsere Beeinflussung durch negative Emotionen, durch Angst und den daraus sich ergebenden Tendenzen der affirmativen Informationssammlung und des Methodismus. Dass negative Umstände zurückzuführen sind auf unsere Gruppeneinbindungen, besonders wenn die ideologischer Natur sind, weil diese uns daran hindern, frei zu operieren und frei zu denken. Das sind die wesentlichen großen Wirkungen, die sich ergeben für das Handeln in Unbestimmtheit und Komplexität. Und zumindest nach den Fehlern, die ich betrachtet habe im Zusammenhang mit diesem Thema, sowohl die Fehler in der großen Politik, als auch die Fehler in unseren Experimenten, die wir gemacht haben. Das sind die wichtigen Hintergründe der Fehler und das sind die Fehler, die gemacht werden und die haben mit unserer eigentlichen kognitiven Leistungsfähigkeit überhaupt nichts zu tun. Wir können das sehr viel besser, aber dafür müssen wir im freien Besitz unserer kognitiven Fähigkeiten sein, und von Angst frei sein, solche Gruppen haben, die Widersprüche ertragen können, sowas gibt es, nicht? Uns nicht ideologisch binden, immer die Lichtenbergsche von dem Göttinger Physiker Lichtenberg Devise im Auge haben, bedenke immer, dass es auch ganz anders sein kann. Und damit möchte ich schließen. Vielen Dank.